Schön, da bin ich und freue mich, Sie begrüßen zu dürfen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, wie angekündigt, mit dem Thema Holz, Wunder, gesund leben mit altem und neuem Wissen über Holz. Ich freue mich, dass Sie hoffentlich die kommende Stunde mit uns dabei bleiben. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ich wusste auch vieles davon noch gar nicht und es ist schon packend und spannend. Ja, mein Name ist Anjuta Engert und ich begleite Sie durch die kommende Stunde. Und wie immer in der Lebenshilfe haben Sie auch die Möglichkeit, sich dann zu Wort zu melden mit Ihren Fragen, mit Ihren Erfahrungen, vielleicht auch mit dem Baustoff oder mit dem Wunderwerk Holz. Und dieser Sendung liegt auch ein Buch zugrunde unseres Referenten von Herrn Thoma, nämlich. Da geht es eben um diese Holzwunder, die Rückkehr der Bäume in unser Leben, ist der Buchtitel. Und ich zitiere da gleich einmal, dass Sie einen Eindruck bekommen von den ersten Seiten, die Ouvertüre des Buches sozusagen. Da schreibt Herr Thoma, ich zitiere, je mehr du dem Holz sein Gesicht lässt, dich über seine Unebenheit, über seine Landkarte aus Maserung und Ästen freust, desto mehr wird deinem Blick Halt, Orientierung und Geborgenheit gegeben. Und weiter. Dem Holz sein Gesicht zu lassen erfordert Mut, Mut zur unbehandelten Oberfläche, Mut zu den Spuren des Alterns, die sich einstellen werden, Mut zu dieser Melodie, die unser vordergründiges Ego erschüttert. Soweit das Zitat aus dem Buch, die ersten Zeilen sozusagen. Und zwischen den Buchdeckeln, da bereitet Herr Thoma den Kosmos des Holzwunders aus, was man vom Ameisenbau alles aus der Natur ablesen kann und was er dann auch versucht, wissenschaftlich zu belegen, für einen gesunden, chemiefreien und energieautarken Holzhaus. Bau. Es werden dann auch zahlreiche gelungene reine Holzhäuser, Büros, Hotels in verschiedenen Ländern vorgestellt, die ganz Energie oder ohne ja, zugeführte Energie einfach so funktionieren mit der Energie aus der Sonne zum Beispiel. Und bis hin zum Geheimnis der Holzqualität. Ja, wie geht das denn, dass diese Holz so unbehandelt dann auch im Holzhausbau verarbeitet werden kann. Und da verrät Herr Thoma uns das Geheimnis des sogenannten Mondholzes. Das werden wir dann auch gleich erfahren. Bis hin zum praktischen Holzmondkalender, den er in diesem Buch dann noch anhängt bis zum Jahr 2026, wo sich jeder informieren kann, wann man Holz schlägt, wann man das Obstgeholz vielleicht am besten schneidet im eigenen Garten und so weiter. Ja, und er schließt dann mit den mahnenden Worten, da zitiere ich nochmal aus dem Ende des Buches, während wir gerade für unser vermeintliches Glück die Ausbeutung der Erde in Kauf nehmen, die Rohstoffe in noch nie dagewesenem Ausmaß verschwenden, ja sogar erstmalig durch unser Tun das Klima durcheinander bringen, während wir Menschen Fastfood erfinden, Betonburgen in Bausondermüll einhüllen, die fossilen Energien mutwillig verschwenden, die Kranken und Alten wegsperren, die Gesunden in krankmachende Stresssysteme pressen, dem Geld der Macht der Karriere nachhetzen und so weiter. Ja, währenddessen beleuchtet der Mond silbern den seltsamen menschlichen Flohzirkus auf Erden. Das ist sicherlich auch eine wahre Weisheit. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Sendung, Herr Thoma, heute zugeschaltet aus Goldeck in Österreich. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
Guten Morgen und grüß Gott.
Ist ja schon erstaunlich. Sie sind Ingenieur, Sie sind Forst- und Betriebswirt, aber in erster Linie würde ich sagen, sind Sie eigentlich Unternehmer, haben ein Unternehmen gegründet, nämlich die Erwin Thoma Holz GmbH. Sie bauen Holzhäuser und Sie haben auch Dependancen, zum Beispiel gar nicht unweit von hier, im Südwesten von Deutschland, zwischen Offenburg und Freiburg gelegen, nämlich in Lahr. Da haben Sie auch ein Werk Holz 100 Schwarzwald GmbH und dort produzieren Sie auch 100 bis 200 Häuser im Jahr, sagen Sie, beziehen den Strom vom eigenen Dach, sind also auch dort völlig energieautark. Aber Sie haben auch schon einige Bücher geschrieben, zum Beispiel Bäume für die Seele. Die sanfte Medizin der Bäume ist ein weiterer Titel, da geht es um Naturheilrezepte aus den Bäumen oder auch die geheime Sprache der Bäume. Das erinnert es so ein bisschen auch an ein Zeitgeist oder an etwas, was wir wahrnehmen, dass viele Menschen die Geheimnisse der Natur sich dafür faszinieren, das ins Wort bringen, Filme drehen, Bücher schreiben. Ja, ich frage mich sogar, muss man heute vielleicht Bücher schreiben, um seine eigenen Erfahrungen wiederzugeben, um überhaupt auf sich aufmerksam zu machen? Denn Sie sind ja nicht der Einzige, der jetzt in diese Öko-Holzbranche investiert. Aber so wie Sie es tun, ist das natürlich sehr überzeugend, was Sie sagen. Ja, muss man heute auch Bücher schreiben? Wie kann man denn gleichzeitig Buchautor sein, Vorträge halten, Unternehmer? Wie geht das, Herr Thoma?
Also diese Frage stellt sich mir so gar nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versucht, in seinem Leben das zu tun und umzusetzen, was man im Herzen hat. Und dass man es mit Begeisterung macht. Und wenn es sich dann ergibt, dass man auch von seiner Arbeit auch ein Buch schreibt, dann ist es schön und dann hat es seine Wirkung. Aber das ist jetzt nicht die Frage, ob man das als Ziel erhebt oder muss. Das ist eher, ich denke, wichtiger ist, dass man den Weg, den man geht, mit seinem Herzen und mit seiner Überzeugung und Begeisterung in Einklang bringt. Und da geht es eben darum, wir sind ja so kurz auf dieser Welt. Ich meine, wir Menschen sind zu Gast auf Erden. Wenn man jung ist, empfindet man das Leben lang. Aber wenn man es zum Beispiel aus der Perspektive eines Baumes anschaut, der 1000 Jahre oder noch älter werden kann, dann haben wir eigentlich sehr kurzlebige Gäste, die sich hier aufhalten und wieder gehen. Und vor dem Hintergrund erscheint es mir viel wichtiger, dass ich sage, ich möchte etwas machen in der Zeit, wo ich gesund bin und wo mir das Leben geschenkt ist, das mich mit Sinn erfüllt und das nicht nur für mich, sondern auch für andere und für die ganze Welt hier gut ist. Und das ist eher die Frage, die sich mir stellt.
Das ist ja dann toll, wenn man das eine mit dem anderen auch verbinden kann, das Unternehmertum, auch mit dem Faible, vielleicht auch Bücher zu schreiben und ja auch sich den Menschen da zu öffnen oder kundzutun, worum es einem eigentlich geht. Und sicherlich ist das sehr interessant, was Sie schreiben, Ihre Innovation, sozusagen energieautarke Holzhäuser zu bauen, mit einer, also eingehüllt in eine Holzhülle aus einem, ja, ich sage mal Mondholz, dass das dann entsprechend stark macht, oder wie Sie das konstruiert haben, sogar auch Holzfabriken ohne Dämmstoffe, ohne aufwendige Technik, teilweise sogar ohne Heizanlage, die sich selbst heizen und kühlen können, keine Ressourcen, also zum Heizen kein CO2-Ausstoß. Ja, das hört sich so an nach einer Lösung für viele ökologische, wirtschaftliche und auch gesundheitliche Probleme, die unsere Welt aus den Fugen hebt. Man könnte fragen, Märchen oder Wirklichkeit?
Es ist ja spannend zu sehen, wir leben ja wirklich in zwei Parallelwelten. Und mir ist es so bewusst worden, ich war in meinem ersten Beruf Förster, habe Forstwirtschaft studiert und das gelernt. Und in der Forstwirtschaft, das ist eine anerkannte Wissenschaft, keine Frage, ist eine Naturwissenschaft, da lernt man halt bestimmte Gesetzmäßigkeiten und bestimmte Dinge. Und später habe ich dann Betriebswirtschaft studiert und diese zweite Ausbildung gemacht. Und ich habe mir gedacht, das ist doch verrückt. In der Betriebswirtschaft lernst du genau das Gegenteil von dem, was in der Forstwirtschaft stattfindet. In der Betriebswirtschaft heißt es, man muss Gewinne maximieren, Wachstum muss exponentiell sein und lauter Sachen, die in der Biologie und Forstwirtschaft zum Tode, zum Untergang führen, sind da sozusagen das Konzept. Und an dem kleinen Beispiel kann man schon sehen, dass wir heute in unserer Zivilisation, in unserer modernen Wirtschaft manche Wege eingeschlagen haben, die man durchaus überdenken muss. Und ich habe schon in den 90er Jahren hier in Österreich ein Forschungszentrum gegründet und wir haben das auch aufs Technische umgelegt. Wir haben schon sehr früh damals wirklich gegen den Mainstream gesagt, wir sind überzeugt, dass man auch technisch Lösungen ganz anders suchen muss und kann, wie das der Fall ist. Und haben uns zum Beispiel das Wachstum der Bäume oder die abfallfreie Kreislaufwirtschaft des Waldes zum Vorbild genommen und gesagt, wir träumen davon, dass man ein energieautarkes Haus auch ohne Dämmstoff und Technik bauen kann. Und das ist uns dann 20 Jahre später gelungen, haben wir die ersten Prototypen gebaut. Also Häuser nur mit Vollholzwänden und Dächern, die keine Heizung und keine Dämmung verbrauchen. Natürlich hat man uns damals gesagt, wozu der Blödsinn, es ist doch übertrieben und das braucht man doch nicht und es gibt aus der Industrie so billiges Material, da müssen wir doch nicht so ökologisch herumspinnen. Ich meine, es ist so fürchterlich, es ist, wir brauchen uns nur jetzt das eine Beispiel anschauen von dem erst kürzlich stattgefundenen Hochhausbrand in London, wo, ich weiß nicht, wie viel das jetzt sind, schon mehr als 70 Menschen fürchterlich verbrannt sind, weil die synthetische Fassade an der Wand, diese Wärmedämmung, als Brandbeschleuniger fungiert hat. Und wenn man solche Unglücke anschaut, dann sieht man, dass die Lösungen aus der Natur durchaus eine Berechtigung haben und dass es durchaus für uns Menschen ein Segen sein kann, wenn wir diese Lösungen uns wieder vermehrt nicht nur zu Gemüte führen, sondern als Vorbild nehmen und umsetzen und einen neuen umwelt- und menschenfreundlicheren Weg gehen. Beim Hausbauen, in der Wirtschaft, bei technischen Lösungen. Naja, und so, und das ist eben im Wesentlichen so der Weg, den wir gehen. Und wir haben heute halt in vielen Punkten quer gedacht. Warum soll eine Fabrik, wir haben gesagt, in die Jahrtausendwende, ich sage, warum soll ich für meine Fabrik Strom aus dem Netz nehmen von Atomkraftwerken? Brauche ich doch nicht. Wenn die Sonne viel mehr Energie vom Himmel strahlt, meine Fabriken laufen mit Sonnenenergie. Und so waren wir halt immer 10, 20 Jahre voraus und später wurden wir dann oder werden wir als Vorbild herumgereicht und das gehört halt auch zum Leben dazu.
Ist das so anfangs auch ein Alleingang gewesen? Sie beschreiben ja auch den einen oder anderen Interessenten oder auch Unternehmer oder Tischler, Schreiner, der sich vielleicht auch gewünscht hat, endlich mal wieder seinem eigentlichen Handwerk nachzugehen und nicht nur chemisch verleimte Platten zu montieren und sozusagen, ja, vielem eigentlich nachzugeben, was heute Zwang ist, nämlich, ja, große Konzerne, die billig Möbel verkaufen. Wie ist das? Waren Sie da anfangs, war das auch schwierig, irgendwie finanziell dann diese Firma überhaupt erstmal ins Leben zu rufen, davon zu leben in dieser ganzen Aufbauphase, wo Sie auch erst einmal selber Forschung betrieben haben?
Na, ganz sicher. Also ich habe eigentlich müsste ich nochmals, vielleicht mache ich das, wenn ich alt bin und viel Zeit habe oder noch älter bin. Diese Jahre, natürlich war das ein abenteuerlicher Weg. Natürlich war das ein Weg, an dem anfangs viele Menschen gar nicht geglaubt haben und wo wir allein waren. Das ist, aber ich denke, das gibt es in jeder Pioniergeschichte so, diese Phase. Freilich war das am Anfang sehr, sehr schwierig, aber Herausforderungen hat natürlich jede Lebensphase und das ist ja auch Leben, dass man Herausforderungen bekommt und die annimmt und dran reift und fortgeht.
Na, dann kommen wir doch mal zu dem eigentlichen Knackpunkt. Also das ist eigentlich ja kein Knackpunkt, aber im Holz stecken viele Knackpunkte. Holzwunder, also das Buch, was Sie geschrieben haben und heute der Titel der Sendung ist ja auch Gesund leben mit altem und neuem Wissen über Holz. Was ist denn da? Was versteckt sich an altem Wissen in dem Holz? Sie beginnen ja mit dem Wunderwerk, mit dem Ameisenhaufen, höchste Ingenieurskunst, von dem Sie viel abgeschaut haben. Was steckt alles so drin im Baum, im Holz?
Wir müssen einmal, wenn wir mal die Natur ganz ohne Romantik anschauen, ganz sachlich, aus der Brille eines Technikers, dann müssen wir einfach festhalten, dass da draußen in der Natur, speziell im Wald, viele, viele Aufgaben gelöst werden müssen. Stellen Sie sich vor, da gibt es Bäume, die haben Zellen, organische Substanz, aus denen sie aufgebaut sind, und die bauen 20, 50, ja 100 Meter hohe statische Kunstwerke auf, aus diesem organischen Material. Also da steckt ja ein statisches, bautechnisches Know-how dahinter, das höchst beeindruckend ist. Die bauen das auf mit kleinsten Fundamenten. So ein Wurzelwerk ist im Verhältnis zum Fundament, das wir Menschen bei einem Haus bauen, ja viel kleiner und im Verhältnis viel effizienter. Dann leben diese Bäume im Wald und haben eine vergängliche Substanz. Die Substanz ist ja sehr sind ja die gleichen Grundbausteine, aus denen auch unser Körper aufgebaut ist. Und schaffen es, obwohl sie keine Universitäten und keine Medizin, keine Krankenhäuser, all das nicht haben, was wir Menschen haben, schaffen sie es, dass ihre organischen Zellen Jahrtausende gesund bleiben und funktionsfähig bleiben. Also die haben Anti-Aging-Programme, wenn Sie das neudeutsch sagen wollen. Das ist beeindruckend. Und so weiter und so fort. Und diese Konzepte zu studieren, wissenschaftlich zu studieren, das ist nicht nur höchst interessant, das ist eine, ich möchte sagen, das ist ein, diese Schöpfung ist das größte Geschenk, das wir Menschen bekommen können, wenn wir Lösungen suchen beim Bauen eines Hauses. Ganz einfache Lösung für unser Leben. Bei den Aufgaben, die wir Menschen zu erfüllen haben, auch beim Gesundbleiben oder beim Heilen einer Krankheit. Da gibt es Dinge draußen und wir waren halt, das ist jetzt meine persönliche Sicht, dass wir in unserer vollkommen
naturwissenschaftlichen Ausrichtung der letzten Jahrzehnte waren wir halt nicht sehr demütig und haben diese Schätze der Natur achtlos auf die Seite geschoben. Und es zahlt sich wirklich aus, moderne Wissenschaften, moderne Möglichkeiten mit den Schätzen aus der Natur und auch mit altem Wissen zusammenzuführen. Da kommen Lösungen raus, die einfach besser sind als das, was wir heute machen. Und wir stehen ja als Menschheit zweifellos vor ganz großen Aufgaben. Ich möchte jetzt nicht nur den viel zitierten Klimawandel bemühen. Das ist natürlich dramatisch, was sich da abspielt. Aber allein die Situation, dass unser ganzer Wohlstand, den wir haben, auf einer gnadenlosen Wegwerfwirtschaft aufgebaut ist. In der Betriebswirtschaft gilt das Gesetz, du musst schauen, dass deine Produkte nicht zu langlebig sind, dass sie irgendwann brechen, kaputt gehen, damit du wieder Neues verkaufen kannst. Und das wird dann alles weggeworfen als Müll, als Belastung für die nächste Generation hinterlassen. Das sind natürlich Konzepte, die auf Dauer, die nicht zukunftsfähig, die nicht enkelkindertauglich sind. Wir müssen wieder Wege finden, wie wir zurück zur Kreislaufwirtschaft kommen. Wie wir wieder aus dem, was wir verwenden, echte Wiederverwendung herstellen. Und nicht nur verbrennen oder downcyclen, sondern wirklich auf derselben Kaskade etwas wiederverwenden. So wie es im Wald draußen ist. Im Wald gibt es das Wort Abfall nicht. Aus jeder Tannennadel, die vom Baum runterfällt, baut die Ameise ein Kunstwerk, das übrigens klimatechnisch weit, weit besser und effizienter und effektiver ist, wie das modernste Passivhaus, das in den allermeisten Fällen eine Sondermülldeponie ist. Und diese Konzepte der Natur für uns Menschen umzusetzen, das bringt eine ganz neue Form des Wirtschaftens, eine ganz neue Form der Sicht über Gesundheit, die ja nicht nur unseren Körper betrifft, sondern auch Gesundheit unserer Umgebung, unserer Lebensumwelt, Gesundheit für die nächste Generation. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Weg, sich der Schöpfung mit solchen Augen zuzuwenden.
Da ernten Sie sicherlich viel Zustimmung und dennoch ist es sicher schwierig, einmal in so einem festgefahrenen Wirtschaftssystem ja auch die Stellschrauben an der einen oder anderen Stelle so leicht in eine andere Richtung zu bewegen. Das, was Sie beschreiben, nämlich, dass man sich sozusagen die Phänomene aus der Natur abschaut, wie in dem Wunderwerk des Ameisenhaufens, auf den wir leider jetzt in aller Länge hier nicht eingehen können, aber das tun Sie im Buch und das ist sehr, sehr, sehr interessant. Wieder alles.
Ich mache es ganz perfekt. Darf ich Sie unterbrechen, weil es wirklich so spannend ist? Die Ameisen schaffen es, eine Brutkammer zu haben in der Mitte vom Bau, die ganzjährig eine konstante Temperatur hat, da ist die Schwankung maximal 2 Grad, damit die Eier und die Kinder dort, die dort ausschlüpfen, nicht beschädigt werden. Und das muss man sich vorstellen. Die haben keine Heizung, keine Kühlanlage, die haben nichts von der Technik, die wir Menschen für dieselbe Aufgabe verwenden. Und wir haben 2 Jahre diese Thermodynamik erforscht und das war für uns der große Durchbruch, dass wir zuerst kleinere und dann große Bauten, 4.000, 5.000, 6.000 Quadratmeter große Bürogebäude gebaut haben, die ohne Dämmstoff und ohne Technik das ganze Jahr im Winter warm und im Sommer kühl sind. Und das sind natürlich die Vorbilder für die Zukunft, für die nächste Generation des sinnvollen Bauens. Noch dazu, wo wir nur Holz verwenden, ein Material, das keine Ausgasungen hat, das keine Allergien hervorruft, das eben nicht belastend ist. Holz, das chemisch unbehandelt ist. Wenn Holz chemisch behandelt wird, ist es ja nicht mehr so gesund.
Das ist also der große Unterschied. Aber was Sie da sozusagen, worauf Sie sich berufen, das wird auch in dem Wissenschaftszweig der Bionik zusammengefasst, wo man sich die Naturphänomene zugute macht.
Jawohl. Und,
da ist eigentlich ja schon alles, wie Sie eigentlich in Ihrem Buch beweisen, eigentlich ist alles da. Wir müssen es nur umsetzen und uns die Zeit nehmen. Ja, Holz als gesunder Baustoff, kommen wir doch mal auch direkt dazu. Was für Eigenschaften hat er denn? Sie sagen, er filtert Staub aus der Luft. Das ist gut für Allergiker oder auch für Asthmatiker. Perfekt, filtert Schadstoffe. Weil wir vielleicht so gar nicht wissen, mit welchem Schadstoffcocktail wir uns umgeben, durch die Leimstoffe, die Sie immer wieder nennen und was wir alles im Innenbau, im Innenraum haben an Möbeln, das ist ja alles irgendwo nie unbehandelt meistens, wenn wir das nicht ausschließlich uns darum bemühen und dann ganz eigenen Weg geben. Ja, das Holz, was tut es weiter? Es puffert Feuchtigkeit, es mildert Trockenheit im Winter, es muss eine unbehandelte Holzoberfläche haben und dann ist es am hygienischsten, sagen Sie, und bekämpft sogar auch Krankheitserreger. Allerdings das alles nur bei einer Wandstärke von ja, 20 bis 30 Zentimetern Vollholz. Und dann hat es auch noch die Eigenschaft, Mobilfunkstrahlung abzuschirmen. Das sind, oder auch eine niedrige radioaktive Strahlenbelastung, was ja andere Materialien haben, da eine höhere Strahlenbelastung. Keine ausgasenden Dämpfe von verleimtem Holz, ein Leben lang. Ja, das hört sich alles viel zu gut an, als dass man es glauben könnte oder dass man sagen könnte, kann das auch jeder so umsetzen. Vielleicht gehen Sie noch auf die einzelnen Dinge ein. Wieso kann Holz Staub filtern?
Ich nehme jetzt Ihr Wort, das letzte Wort. Das ist wirklich so. Es hört sich zu gut an. Ich beobachte das oft. Wirklich eine große Hemmschwelle für viele Menschen ist es, ein Geschenk anzunehmen. So nach dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert, kann nichts wert sein. Und das ist wirklich oft ein Problem für viele Techniker, Ingenieure, das dem einfachen Holz zu vertrauen. Dabei ist Holz als Material von seiner Herkunft einmal grundsätzlich ganz anders wie alle Materialien, die wir in der Bauwirtschaft verwenden. Holz ist eben nicht vom Menschen gemacht. Es ist in der Natur draußen entstanden, über 500 Millionen Jahre am Weg von Versuch und Irrtum verbessert worden. Und dieses Holz, das berücksichtigt sozusagen die Sorge oder das Bemühen, dass es für alle gut ist. Und wenn Sie heute, wir kennen so viele Materialien, die irgendwas super, sehr gut können. Da gibt es einen Stahl, der kann gut tragen, und es gibt Kunststoffe, die alles Mögliche können und so weiter. Aber ein Material, das so vielseitig ist, das alles gleichzeitig kann, das wärmt, das isoliert, das statisch trägt, im Erdbebenfall trotzdem nachgiebig ist, das nicht brennt, wenn es dick ist, das sehr gut brennt, wenn es dünn ist und von Luft umspült ist, und wenn es dick ist, brennt es plötzlich nicht mehr. Da kann es nur mehr an der Oberfläche verkohlen, und wenn das Feuer weg ist, geht es wieder aus. Es ist ja, das glaubt ja ein Laie, kann sich das gar nicht vorstellen, dass wir heute mit Massivholz Bauten bauen, die wesentlich brandschutzsicherer sind wie Betonbauten. Das ist ja für einen Laien beinahe zu unglaublich. Und dass dieses Material dann am Schluss noch so erstaunlichen Einfluss auf unseren Körper hat. Also Mediziner der Medizinuniversität Graz haben ja diese ganzen Forschungsreihen gemacht. Das haben am Anfang selbst wir Holzfachleute nicht glauben können. Dass ein Raum aus reinem Holz unser Herz derartig beruhigt, unseren Organismus derartig entspannt, dass wir, wenn du in einem Holzzimmer schläfst, erspart sich jeder Mensch in nur einer Nacht die Arbeit des Herzens von einer ganzen Stunde. Allergiker atmen auf. Also der Heilungsverlauf für viele, viele Krankheiten wird nachweislich verbessert. Und diese Fülle an Vorteilen von einem Material, die ist einmalig. Und am Schluss wächst alles noch in einer Fabrik Wald nach, die nicht die Umwelt belastet, sondern verbessert. Der Wald reinigt die Luft, der Wald reinigt das Wasser, der gibt uns die Lebensgrundlage, und das ist einfach genial. Also das Holz, kann man wirklich nur sagen, ist einfach so genial, wie es eben die Schöpfung ist. Und das ringt den Menschen heute halt Demut ab. Wir sind nicht in der Lage, ein Material selbst herzustellen, das so gut für die ganze Welt, für uns alle ist und das technisch so gut ist und so vielseitig ist. Und deshalb, und das stelle ich oft fest, der Mensch, er ist halt so, in jedem Menschen steckt so ein Zauberlehrling, der viel lieber selbst irgendetwas anfertigt, als dankbar das nimmt, was da ist. Das ist halt eine Übung, die wir machen müssen und die uns aber gut tut.
Tja, das ist wohl wahr gesprochen, dass in jedem Menschen irgendwo so ein Zauberlehrling steckt, und dass dieses Wunder des Holzes, was das alles an guten, positiven, den besten Eigenschaften mit sich bringt, dass es wohl den Menschen auch etwas Demut abbringt, das könnte vielleicht auch das Problem sein, warum es da nicht so leicht ist. Ja. Ja, eine kleine Revolution damit auszulösen. Denn was die am Anfang gesagt haben, es ist ja ganz schwierig für den Laien zu verstehen, dass Holz also eine bessere Eigenschaft hat, also einen höheren Brandschutz, höhere Brandsicherheit bietet. Allerdings dann nur unter welchen Voraussetzungen, als das, was wir uns alle, ja, wir kleben uns ja alle hier zu in unseren Häusern mit, wie Sie sagen, mit Dämmplatten, die aber mit giftigen Brandschutzmitteln versehen sind, die ja dann irgendwie auch ausgasen, die wieder ein großes Sondermüllproblem darstellen. Wann ist, unter welchen Voraussetzungen bietet Holz eine höhere Brandsicherheit?
Naja, also Holz, die Grundvoraussetzung ist, es muss dick und massiv sein und darf nicht von Luft durchspült sein. Also ein Ständerwerk mit dünnen Brettlagen drauf und Fugen durch, das brennt wie ein Scheiterhaufen. Deshalb machen wir auch einen Scheiterhaufen, wenn es gut brennen soll, kreuz und quer dünne Hölzer und Luft durch, dann brennt es gut. Wenn das ein großer Klotz ist, brennt es gar nicht. Das hat die Natur so weise eingerichtet. Wenn Sie an einen Waldbrand denken, ist ja das Schlimmste, was dem Wald passieren kann, dann brennt das ganze dünne Gestrüpp alles weg und am Schluss bleiben die dicken Stämme über. Und die können dann auch wieder austreiben und neue Samen tragen und das Ganze wieder begrünen. Das ist eben der Sinn. Und ein dicker Stamm, der verkohlt ein wenig an der Borke, aber das Leben im Inneren wird nicht berührt. Und wenn Sie jetzt beginnen, Hauswände oder Decken oder alle Konstruktionen in unseren Bauten aus solchen dicken Platten, aus dicken Klötzen zu bauen, dann haben sie denselben Effekt. Dann kann zwar ein ganzer Raum ausbrennen, weil da ein Zimmerbrand entsteht oder weil sie unglücklicherweise vom Möbelhaus so ein geschäumtes Sofa drinnen stehen haben, das wirklich ein Brandbeschleuniger ist und das verbrennt dann, aber die Wände, die Decken, das kann nicht brennen, das verkohlt nur und wenn das Ding drinnen weg ist, dann geht das Feuer aus. Und das ist das Geheimnis. Holz muss dick, massiv und ohne Hinterlüftung sein, dann brennt es nicht.
Und wie haben Sie die Probleme mit der Statik gelöst? Sie verdübeln ja alles nur, sagen Sie.
Ja, das war das Nächste. Schauen Sie, man muss ja auch verstehen, wie die Wirtschaft von Industriepolitik gesteuert wird. Die ganze Holzforschung in ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mehr oder weniger in die Richtung gelenkt, dass man möglichst viel Chemikalien in diesem Wirtschaftszweig verarbeitet. Und dann kamen die goldenen Jahre der Spanplatten und Leimbinder und man hat alles gemacht, damit man möglichst viel Chemie ins Holz bringt und Beschichtungen. Und dann in den 70er Jahren hat man dann schön langsam gemerkt, da gibt es ja Menschen, die werden krank, dann gab es die Holzschutzmittelprozesse und so weiter. Unsere Vorfahren, die brauchten all das nicht. Die haben gelernt über Generationen, und das ist tradiertes Wissen, das weitergegeben wurde, dass man Holz auf natürliche Weise so Resistenz bekommen kann, dass es im Bau Jahrtausende hält. Die Menschheit hat ja genug Beispiele für Bauwerke, die über 1000 Jahre alt sind, aus Holz, die nie gestrichen wurden und nie vom Wurm gefressen oder irgendwie abgebaut wurden. Und da kommen eben solche Themen wie das Mondholz, die Ernte zum richtigen Zeitpunkt und die Verbindungstechnik. Wir haben erst voriges Jahr das 11-geschossige Rathaus der Stadt Venlo in Holland eröffnet. Da gibt es keinen Tropfen Klebstoff, das ist nur mit Dübel verbunden. Aber, und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wir müssen Tradition und Natur und moderne Wissenschaft zusammenführen. Bis wir das geschafft haben, haben wir ein Jahrzehnt lang mit den besten Universitäten, die es in Europa gibt, wirklich die besten, nämlich die ETH in Zürich, die Technische Hochschule in Karlsruhe und zwei österreichische Universitäten, an diesen Themen geforscht und entwickelt, dass man den Dübel als statisch berechenbare Funktions- und Verbindungseinheit in so ein System einführt. Und das Thema Mondholz, das ich vom Großvater gelernt habe. Ich wurde jahrelang dafür als Spinner bezeichnet und auch als Esoteriker verunglimpft, obwohl wir nur wissenschaftlich arbeiten. Und dann ist es Ende der 1990er Jahre, Anfang 2001, 2002 kamen die großen Publikationen an der renommierten Hochschule ETH in Zürich gelungen, nachzuweisen, dass Mondholz wesentlich resistenter gegen Pilze und Insekten ist. Und warum soll ich auf solche Vorteile verzichten? Stattdessen, wir haben lange Zeit gesagt, wir wollen diese alten Dinge nicht mehr machen, wir schneiden die Bäume um, wenn es uns passt, und vergiften sie, dann halten sie auch. Und heute müssen wir lernen, dass mit so einem sinnlosen Gifteinsatz nicht nur die Bienen sterben, sondern auch wir Menschen krank werden. Und es ist natürlich besser, die Kreisläufe der Natur und diese wunderbaren Zusammenhänge zu nutzen und selbst gesünder, länger, besser zu leben.
Tja, wer wollte das eigentlich nicht? Vielleicht auch, ja, diese Atmosphäre.
Kann ich Ihnen, Frau Engert, diese Frage kann ich Ihnen beantworten, wer das nicht will.
Okay.
Das klingt so, wie wenn es jeder will. Und trotzdem habe ich in diesen 30, 40 Jahren, wo ich jetzt in dem Geschehen das verfolge, wilde Widerstände und auch Bekämpfungen erlebt von großen Chemiekonzernen, die um ihr Geschäft fürchten. Und da kommen auch die großen Widerstände her. Das muss man sagen. Wenn Sie mit Holzschutzmittel Milliarden verdienen und dann kommt einer daher und sagt, ich kann euch nachweisen, dass es so wie mein Urgroßvater schon gemacht hat, dass wir das auch in einer modernen Industrie umsetzen können und dass die Häuser resistent sind und vom Pilz nicht befallen werden und wir das nicht brauchen, na, dann hat der Milliarden verdient, mit mir keine Freude.
Tja, leider ist es ja natürlich in vielen Bereichen so. Ja. Aber vielleicht auch da noch die Frage, ich meine, das Holz, was wir so beziehen, also ich sage mir jetzt Otto Normalverbraucher in Anführungszeichen, da haben wir vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, gut, wir haben es vielleicht ja die heimische Douglasie, sage ich jetzt mal hier für den Schwarzwald vor der Haustür, für den Terrassenbau genutzt und dann aber festgestellt, verwittert ja doch viel zu schnell, obwohl sie vielleicht unbehandelt war. Aber ist dann der Trick oder das Geheimnis eben doch, dass das sicherlich kein Mondholz war. Das heißt, es ist also dann offensichtlich, wie Sie belegen, mehr, also anfälliger für, ja, für Witterung, anfälliger für Pilze, anfälliger für einfach Schädlinge.
Na, Qualität ist so etwas wie eine Kette. Die hat mehrere Glieder und die Kette ist nur stark, wenn alle Glieder stark sind. Sonst reißt sie an einer Stelle und dann hilft es nichts. Das ist ja übrigens mit der Gesundheit genau dasselbe. Wenn ich diese ganzen Faktoren, die zur Gesundheit führe, wenn die zusammentreffen, dann bleibt man glücklich und gesund. Und wenn es irgendwo reißt, dann hat man halt ein Problem. Und ein solches Glied der Qualitätskette ist sicher das richtig geerntete Holz, das Mondholz. Und damit wir das auch vielleicht für die Zuhörer, die es noch nicht kennen, das Thema, das ist keine Zauberei oder was. Das bedeutet, dass man Bäume in der Zeit der Saftruhe, also im Winterhalbjahr, bei abnehmendem Mond ernten muss. Dann sind sie signifikant, deutlich, wesentlich haltbarer und werden viel langsamer von Pilzen und Insekten, können die viel langsamer, viel schwerer besiedelt werden und das Holz hält eben länger. Das ist der ganze Zauber.
Das kann man sich ja sogar vorstellen, also in Zeiten der Saftruhe. Genau. Ja, weil bevor wir noch vieles hier eigentlich noch intensiver und noch genauer betrachten müssten, ja, da will ich Sie jetzt gar nicht vergessen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind natürlich eingeladen, sich zu Wort zu melden. Vielleicht haben Sie das eine oder andere. Hat sich bei Ihnen schon eine Frage aufgetan, weil ich natürlich nicht bei jedem dann immer so gleich nachhaken kann. Ja, Holzwunder, gesund leben mit altem und neuem Wissen über Holz. Das ist das Thema in der Lebenshilfe. Und ich darf Sie zu diesem Thema herzlich einladen, sich zu Wort zu melden unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Ja, wie kann man vielleicht auch mit einfachen Mitteln anfangen, mit Holz gesünder zu leben? Das, was man in der Natur wahrnimmt, wenn man durch den Wald joggt oder spaziert, dann nimmt man ja auch schon diese Ruhe wahr oder dass es einem sehr, sehr gut tut. Wie kann man jetzt vielleicht sein Zimmer mit Holz verkleiden oder vielleicht mit kleinen Dingen anfangen? Unliebsame Gifte vielleicht reduzieren oder ja ein bisschen dahin kommen, wenn man jetzt nicht gleich das Holz 100, so nennt sich das, glaube ich, oder das Holzhaus 100.
100, weil es zu 100% aus Holz besteht, genau.
Ja,
weil es eben reines Holz ist.
Genau, wenn man das jetzt nicht gleich morgen anfangen kann zu bauen, gibt es da vielleicht doch andere Möglichkeiten. Oder welche Begeisterung oder was für Erfahrung haben Sie mit dem Rohstoff Holz gemacht? Sie sind herzlich eingeladen, sich hier zu Wort zu melden. Nach der Musik geht's dann hier weiter mit Herrn Thoma. Er ist Unternehmer, Ingenieur, Forst- und Betriebswirt, hat die Firma Erwin Thoma Holz GmbH in Goldeck in Österreich gegründet, hat auch verschiedene Ableger in anderen Ländern hier in Lahr. Das ist jetzt hier bei mir um die Ecke sozusagen, auch die Holz 100 Schwarzwald GmbH. Eine Firma, die ganz aus Holz gebaut ist und ihren Strom lediglich vom eigenen Dach bezieht. Ja, Sie sind eingeladen, sich hier zu Wort zu melden. Bis gleich nach der Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema Holzwunder. Gesund leben mit altem und neuem Wissen über Holz. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Erwin Thoma. Er ist Unternehmer, hat die Erwin Thoma Holz GmbH Goldeck in Österreich gegründet, ist Forst- und Betriebswirt, ist leidenschaftlicher Buchautor unterwegs mit dem Thema Holz. Bäume für die Seele ist ein Titel, die sanfte Medizin der Bäume oder eben auch wie kann man aus 100% Holz Häuser bauen? Und Sie haben das getan, über 2000 Bauten, glaube ich, in etwa, sagen Sie, in 33 Ländern bis 11 Geschosse. Und wir haben die ganzen Vorzüge genannt. Holz ist einfach ein ganz gesunder, ein nachhaltiger Baustoff, Rohstoff, mit dem wir uns umgeben können. Er filtert den Staub auch aus der Luft. Er filtert sogar auch Schadstoffe. Er puffert Feuchtigkeit, mildert Trockenheit, bekämpft auch sogar Krankheitserreger. Sie haben auch gesagt, er reduziert die Herzfrequenz in einem in einem Schlafraum aus Holz. Ja, dagegen steht die milliardenschwere Leimplattenindustrie. Die Spanplatten haben den Weg in die Billig- und Möbelhausketten gebahnt. Sie mahnen die Wegwerfgesellschaft an und wir hören eigentlich täglich Meldungen, sei es, dass die Meere von Plastikkügelchen, von Plastikmüll, und dementsprechend Plastik schon in allen Kreislaufen ist und wie der Lage gar nicht mehr Herr werden. Es gibt belastende Dämpfe oder die Gesundheit belastende Dämpfe in eigentlich allen Leimen, Holzleimen oder Holzschutzmitteln. Ja, damit umgeben wir uns in unserem wohligen Heim. Wie kann man dagegen vorgehen und was ist mit der Mehrheit der Menschen, die vielleicht in Betonbauten, auch in Ballungszentren leben? Können sie sich auch irgendwie oder das nie leisten, wenn sie die Möglichkeit haben, auch mal in einem Holzhaus zu bauen? Die Frage stelle ich mal jetzt hier an den Anfang der zweiten Halbzeit sozusagen. Aber da sich jetzt die Frau Leitner gemeldet hat, darf ich sie einfach vornehmen, bevor ich sie lange in der Leitung warten lasse. Sie rufen an aus Österreich. Ich darf Sie hier recht herzlich begrüßen. Frau Leitner, guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Engert und Herr Thoma. Also Ihr Beitrag, der hat mich so beeindruckt, weil Folgendes. Wir haben vor 2 Jahren aufgestockt, mein Sohn. Und eigentlich ist für mich die finanzielle Frage immer im Vordergrund gestanden. Ansonsten hätte ich nur Holz gebaut und auch autark. Das ist jetzt die Frage, ist es überhaupt finanzierbar für den Normalverbraucher? Darf ich die Frage weitergeben? Ja. Das wäre meine...
Klar, genau, gute Frage. Das geben wir gleich an Herrn Thoma weiter. Und das deckt sich ja auch direkt mit meiner Frage, die ich jetzt gerade hatte. Herr Thoma, wie ist das mit der Finanzierung? Wie ist das mit den Kosten, ein reines Holzhaus?
Danke, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Wenn Sie sagen, ich möchte energieautark mit Holz bauen und Sie rechnen sich das 10 Jahre lang durch, also die Heizkosten von 10 Jahren, das ist Ihr Einsparen und alles, dann ist das mit Sicherheit das kostengünstigste, was Sie machen können. Es ist mit Sicherheit teurer, wenn Sie sich eine große Heizung bauen und Jahr für Jahr heizen müssen. Oder es ist auch teurer, wenn Sie sich ein Passivhaus bauen oder ein Haus mit so einem niedrigen Energiestandard und wahnsinnig viel für diese ganze Technik und Dämmung zahlen müssen und dann das auch betreiben müssen, weil da sind die Betreibungskosten immer höher, als man glaubt.
Ja, aber die Information leistet.
Wenn Sie hergehen und sagen, ich habe jetzt einen Plan, einen Plan mit Ziegel geplant und die Heizung drinnen, alles Mögliche, und vergleiche jetzt nur die Wände, den Rohbau, dann ist es in Holz natürlich teurer, weil Holz vom Grundstoff natürlich viel mehr kostet, als wie der Grundstoff, der in einer Beton- oder Ziegelwand drinnen ist. Der Schotter ist eben billiger. Aber wenn Sie es vom Anfang an richtig planen und von Anfang an sagen, ich plane den Vorteil von Holz mit ein, dass ich mir die Heizung erspare, dass ich mir den Dämmstoff erspare, dann ist es für jeden Häuselbauer mit einem normalen Budget machbar. Und wie Sie gesagt haben, Frau Leitner, das Wesentliche ist wirklich da das Wissen. Wichtig ist, dass man darum weiß und das vom Anfang an ins Konzept mit einbezieht. Das ist heute das größte Problem, dass eben noch das viel zu wenig bekannt ist, leider Gottes. Das ist mir bewusst.
Das ist das Problem, genau. Und deswegen blutet mir heute das Herz, weil vor 2 Jahren, wenn ich das gehört hätte, wäre unser Haus anders entstanden. Zum Glück haben wir dann eine Holzfassade gekriegt und keine andere. Aber immerhin, vielen Dank für Ihren Beitrag.
Gerne, Dankeschön. Also,
Dankeschön, also, Frau Leitner. Alles Gute
Ihnen. Wiederhören.
Auch wiederhören. Alles Gute Ihnen. Ja, das ist sicherlich, denken sich das jetzt der ein oder andere, Mensch, hätte ich das gewusst, ist die eine Sache, dann braucht man natürlich auch noch die fähigen, also ja, Mitarbeiter, die das dann auch realisieren. Kriegt man die denn so überall vor Ort?
Wo ja, muss man sich das, da ist, also, das ist eigentlich für uns heute das größte Problem. Für uns ist nicht das Problem, dass wir das technisch nicht lösen können, energieautark und gesund zu bauen, sondern das größte Problem ist, dass die Menschen es nicht wissen. Und deshalb sind wir mittendrin, wir haben große Schulungsprogramme. Es gibt im deutschsprachigen Raum inzwischen über 100 Betriebe. Das sind Handwerker, das sind Baufirmen, das sind Architekten, die wir schulen und die vor Ort das dann anbieten können, planen können, bauen können. Also wir sind da eifrig und fleißig dabei, so gut wir können, dieses Netzwerk zu erweitern, damit eben jedem Menschen in seiner Region jemand zur Verfügung steht, der fachkundig ist und ihm das machen kann. Das ganze Partnernetzwerk, ich denke, das darf ich sagen, das findet man auf unserer Homepage unter www.thoma.at.
Ja, weiter geht's mit Frau Meißner. Sie ist uns zugeschaltet aus Weichenfeld. Ich darf Sie herzlich in der Sendung hier begrüßen.
Ja, grüß Gott, aus Oberfranken, aber das ist auch in der Nähe von Weichenfeld, genau. Ich grüße Frau Engert und ich grüße Herr Thoma. Sie haben mir jetzt aus der Seele gesprochen. Ich habe Erfahrung mit Holz und zwar aufgrund einer Holzschutzmittelvergiftung. Ich habe jahrelang in einer Dienstwohnung gewohnt, die stark mit Holzschutzmitteln behandelt war. Bin ich schwer krank geworden vom Immunsystem her und war gezwungen dann auf Naturbaustoffe zurückzugreifen. Der einzige Stoff war Holz, Sand und Kalk. Und das ging gut. Ne, Glas natürlich auch, aber ich habe überwiegend wir haben dann ein Häuschen gekauft hier in der Nähe von Weichenfeld und die Böden sind vom Brett, also Eichenböden, vom Brett.
Massiv und unverleimt, genau.
Genau, haben wir selber auf Nut und Feder dann zu richten lassen und ich habe es dann mit Leinöl und geschmolzenen Bienenwachs versiegelt und jetzt nehme ich noch ein anderes Hartwachs dazu, alles Natur pur und es ist ganz interessant, auch mit Netzfreischaltung und also das Haus ist äußerst einfach gebaut, aber jeder, der kommt, ja, der bleibt eigentlich meist länger und sagt, es ist so entspannend hier, so wohltuend. Und ich habe mich vom Immunsystem einigermaßen regeneriert. Natürlich bin ich nicht nur in meinem Häuschen, sondern das Lebensumfeld ist ja auch da. Aber ohne diese gesunde Lebensweise hier, auch mit dem großen Garten Selbstversorger, ich glaube, ich hätte es nicht überstanden. Also es war diese multiple Chemikaliensensibilität, ist nicht ganz weg, aber doch, wie sagt man, mir merkt man es fast nicht an. Ich weiß es, dass ich mich zurückhalten muss bei diesen und jenen Stoffen. Und jetzt mit den Mondphasen. Also das war ja schon immer so, dass die Alten gesagt haben, das Holz soll im Christmonat geschlagen werden. Also im Advent bis eben ja, Januar. Und das mit dem abnehmenden Mond, das erlebe ich auch als Gärtnerin. Also ich, Hobbygärtnerin, das hat, die Pflanzen haben ja wirklich mehr oder weniger Saft entsprechend den Mondphasen, obwohl ich von den anderen Mondabhängigkeiten völlig frei bin. Also da gebe ich gar nichts drauf, von wegen Haare waschen nach Mondphasen oder so. Aber jetzt vom Gärtnern her spüre ich, wenn ich meine Kräuter ernte, dass das eben wirklich was auf sich hat, wenn ich die bei zunehmendem Mondernte und nicht bei abnehmenden oder auch Blätter von den Bäumen wie Birkenblätter und so weiter, Brombeerblätter und was so, ja, was man halt so im Haus braucht. Dann noch was anderes. Als ich so schwer krank war, habe ich im Wald Ruhe gefunden. Also wenn der Wald, der hat mir immer wieder Kraft gegeben und viele Waldspaziergänge und das einzige Problem war oft, wenn das Holz geschlagen wurde, ist es eingesprüht worden. Also da musste ich mich natürlich fernhalten. Aber wenn das ein ganz normaler, natürlicher Wald war, wundervoll. Und in der Küche verwende ich Holzbretter zum Schneiden. Ich reibe sie oft einmal mit Salz ab und lasse sie an der Luft trocknen. Die sind dann keimfrei. So empfinde ich das. Das riecht nichts mehr. Alles ist gut.
finde sie auch, ja.
So, jetzt bin ich fertig.
Ja, ganz interessant. Vielen Dank, dass Sie uns das hier alles, eine ganze Sammlung schon anbieten an diesen eigenen Erfahrungen, leidvollen Erfahrungen, aber auch das, die positive Wirkung des Holzes. Vielleicht da auch die Frage noch an Herrn Thoma. Sie sagen jetzt selber, Eichenboden haben Sie versiegelt. Herr Thoma, Sie sagen ja, vieles muss man gar nicht versiegeln, selbst auch im Küchenbereich nicht. Vielleicht zu dieser also, Frage noch.
Ich bin jetzt auch sehr dankbar für den Beitrag von der Frau Meissner. Da war so vieles drinnen. Zuerst hat sie gesagt, sie hat es einfach, aber gesund gemacht. Und das ist das Schlüsselwort, wenn wir über Kosten reden, so wie es die Frau Leitner vorher gefragt hat. Also man kann beim Bauen, man muss nur ein paar Dinge einfacher machen, aber dann habe ich es gesund und das ist viel mehr wert, wie irgendein Schnickschnack, der vielleicht der Geld verschlingt und dann auf der anderen Seite werden angeblich billige Baustoffe verwendet, die dann so ein Unheil anrichten können und am Ende viel die teuersten waren. Das ist so ein ganz wichtiger Schlüssel. Dann der Fußboden. Frau Engert, versiegeln. Unter versiegeln versteht man einen Boden mit Lack, also mit einem Kunstharz überziehen, dass der direkte Kontakt vom Holz weg ist. Das aus meiner Sicht darf man in keinem Fall machen. Das ist in jedem Fall ein Unfug. Das bringt nichts. Dort, wo Böden sehr, sehr strapaziert sind, zum Beispiel in einer Küche, da empfehlen wir genau das, was die Frau Meissner gesagt hat. Da werden sie geölt. Da bleiben die Poren noch offen, der Boden bleibt noch atmungsfähig. Und das sind Naturöle, die eben die nicht nachteilig sind, nichts ausgasen wie diese und keine Abriebe haben, wie so eine Kunstharzversiegelung. Ölen und wachsen und oder wachsen mit Binnenwachs. Es gäbe noch eine dritte Möglichkeit mit Seifenlauge des Laugen. Das dort, wo ein Boden sehr stark strapaziert ist. In meinem Haus, in den Bereichen, wo Böden nicht strapaziert sind, in einem Schlafzimmer, in irgendwelchen Räumen, wo man nur mit Hausschuhen geht, da mache ich gar nichts. Da lasse ich das rohe Holz. Und das ist sowas Schönes. Wenn man barfuß draus geht, ist es immer warm, auch im Winter in einem Badezimmer, da habe ich rohes Holz aus Boden drinnen. Ist was Wunderbares. Und wenn es wirklich nach 10 Jahren oder wenn man sagt, jetzt gefällt es mir nicht mehr, kann man kurz drüber schleifen und das Ganze ist wieder nagelneu. Und vielleicht noch ein Wort.
Versiegeln. Ich habe einfach den Begriff dann ja aufgenommen, den auch die Frau Meissner benutzt hat. Mit Bienenwachs versiegelt tut man es dann aber eben
ja,
nicht.
Ja, genau. Ich wollte es nur richtig stellen, damit es da keine Verwechslung kommt. Aber also man spricht von Versiegelung immer nur dann, wenn diese Kunstharzlacke drauf sind. Und das ist genauso wie Holzschutzmittel oder giftiger Leim eigentlich ein No-Go. Das soll man nicht machen.
Ja, und selbst wenn jetzt also Flächen oder Böden belastet oder sehr stark beansprucht werden, weil man Kinder hat, weil ständig was runterfällt, weil natürlich auch mal der Kakao überschwappt oder alles am Boden eben liegt, dann ist aber schon die Voraussetzung, dass man eben auch ein hartes Holz genommen hat. Oder wenn man eben ein weiches Holz nimmt, dann ist man da sozusagen, hat man Pech gehabt und muss dann öfters.
Also das mit dem Kakao, die Flecken sind beim weichen Holz kein Problem. Das ist gleich wie beim harten. Beim weichen Holz ist nur eher das Problem, wenn man mit einem ganz spitzen Stöckelschuh geht oder Steine reintritt, dann hast du im weichen Holz die Dellen und die Macker. Und deshalb hartes Holz. Aber Sie haben völlig recht, Frau Engert. In einem strapazierten Raum, Küche, in diesen strapazierten Räumen eben, Vorraum, Diele, da empfehlen wir harte Hölzer, ja. Wie zum Beispiel
ja, Meister,
Eiche,
Esche. Ja, gerne. Noch was dazu? Da der Herr Thoma gerade gesprochen hat vom Barfußlaufen, das war gerade vor kurzem, ich greife das jetzt einfach auf, eine junge Frau war da und die Jungen laufen ja gerne barfuß, sagt sie, sag mal, was hast du denn für einen Boden, man läuft ja so weich, es war kein Teppich, genau. Kein Nichts drüber, das blanke Holz eben mit Bienenwachs und Leinöl eingelassen, aber die hat es als weich und angenehm und warm empfunden.
Weil sie sonst eben vermutlich versiegelte oder so diese, genau, diese Plastikböden, die Laminatböden kennt. Und das ist ungleich angenehmer, ja?
Ja. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Gottes Danke, Leben. Frau Meissner.
Ja.
Herzlichen Dank für Ihre bereichernden Erfahrungen, die Sie uns weitergegeben haben. Alles Gute Ihnen, Frau Meissner.
Danke.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, weiter geht es nach Herrnborn und da bin ich jetzt mit Herrn Fritsche verbunden. Ich darf Sie hier recht herzlich begrüßen.
Vielen Dank. Herrborn liegt im Westerwald, das ist weit weg von Ihnen. Also zunächst mal ganz herzlichen Dank, so ein Thema im Radio Horeb, das finde ich also ausgesprochen spannend. Ich habe früher im Klavierbau gearbeitet, monatelweise, Und mein Schreinermeister hat immer gesagt, Holz, was im Winter geschlagen wird, das ist in Ordnung. Holz, was im Saft geschlagen wird, können wir in vielfach im Klavierbau nicht verwenden. Der wusste das noch, was Sie, Herr Thomas, gesagt haben. Jetzt habe ich eine konkrete Frage. Sie haben eben von ungiftigem Leim gesprochen. Was meinen Sie damit? Knochenleim?
Also das ist eine Variante, die man früher verwendet hat, ja, die aber heute nicht mehr zur Verfügung steht. Ja. Einerseits ist er in jedem tragenden, statisch belasteten Bereich nicht zugelassen.
Ja, genau.
Und deshalb, das ist auch ein Grund, warum wir zu den mechanischen Verbindungen, zu den Verdübelungen und Steckverbindungen gewechselt sind, weil es den ungiftigen Leim für den tragenden Bereich nicht gibt.
Und für den nicht tragenden Bereich, was gibt es da heute, wo es den
Knochenleim gibt? Also da gibt es die zwei guten Möglichkeiten, wie Sie sagen, der Knochenleim und Caseinleim.
Casein auch.
Das ist ein Gemisch aus Quark und Kalk, kennen Sie vielleicht.
Genau. Gut, ja, zweite Frage, Holz- und Erdkontakt, wie geht man damit um?
Vermeiden.
Vermeiden,
das Beste. Vermeiden, überall in diesem Tag-Nacht-Bereich und im Spritzwasserbereich Stein. Und darüber Holz. Ich baue keine Holzkeller im direkten Erdkontakt. Passt nicht zusammen.
Holz, das schon behandelt war, also Zäune, Pergolen und Ähnliches, das kann man nicht mehr in Ihrem Sinn reaktivieren.
Also wenn Sie unter behandelt diese Holzschutzmittelanstriche verstehen, das ist eine Katastrophe, das ist hochgiftiger Sondermüll. Und das ist sogar ein Problem, wenn Sie es in Sondermülldeponien verbrennen. Da kommen Dioxine, Blausäure, also da gibt es alles, was man sich nicht wünschen kann, kommt irgendwann im Rauch oder sonst wo raus. Und deshalb muss man sowas vermeiden, wo es nur geht.
Und das Holz, wenn jetzt ein Staketenzaun, den würde man unbehandelt hinstellen und dann mit was tränken?
Also natürlich, zuerst einmal ist das Wichtigste, dass ich resistentes Holz nehme. Ich brauche wirklich die richtige Holzart, Lärche, Douglasie, Akazie, also Robinie. Das sind Holzarten, die sehr lange halten. Und wenn man es behandeln möchte, Öle, Leinöl zum Beispiel, wie die Frau Meissner gesagt hat. Also mit Öl, regelmäßig ölen. Aber auch das Wichtigste ist, resistentes Holz und so verarbeiten, dass Wasser überall abfließen kann.
Ja, habe ich in England gesehen, da sind die Querleisten oft schräg,
aus diesem Grund.
Wasser abläuft.
Genau, aus dem Grund. Und dadurch hält es viel länger, wenn wir uns alle 3 Jahre mit Pinsel und Öl ausrücken.
Letzte Frage, mit welchen Wandstärken arbeiten Sie in den Häusern? Sie haben eben gesagt, die Wandstärken müssen groß sein, um einen guten Effekt zu haben.
Wenn Sie von mir wollen, dass Sie so ein energieautarkes Haus bekommen oder ein Haus, das halt nur mit einem kleinen Ofen und 2 Meter Holz das ganze Jahr beheizt wird und sonst keine Technik hat, dann werde ich je nach Klima, der Westerwald ist nicht ganz so wild, nicht ganz so kalt, da werden Sie irgendwo bei 35 bis 40 Zentimeter Vollholz liegen.
Also wie
das ein Tellerwerk erstaunlich.
Stein.
Ja. Bitte? Das ist immer noch weniger, Stein. Das ist immer noch weniger, wie man heute, wenn Sie mit Stein, mit Ziegelstein ein Passivhaus bauen, dann sind es bei 50 Zentimeter, 60 Zentimeter. Das heißt, das ist erstaunlich. Das ist auch etwas, wir haben daran nie gedacht. Wir sehen neuerdings Bauherren, die kommen aus den Städten zu uns und sagen, baut uns in der Stadt sowas. Der Grund ist so teuer und ihr könnt es mit 35 Zentimeter, wo ich sonst 50 oder 60 brauche, ich erspare mir 10, 15 Zentimeter Wohnraum. Und das ist in den Städten sehr, sehr viel.
Quadratmeter gewonnen, ganz klar. Das Kellerwerk auf jeden Fall dann aus Ziegelsteinen oder
Beton, ja.
Ziegelsteine.
Ja, Ziegelsteine, je nach statischer Belastung, ja. Also, aber jedenfalls aus Stein.
Letzte Frage. Auch Ihre Häuser, also die Einfamilien- oder Zweifamilienhäuser, werden mit Ofen in der Mitte vorgesehen?
Jein. Wir haben zum Beispiel jetzt im Berner Oberland, in Simmental in der Schweiz, Matterhornregion, einen 5-Geschosser gebaut, der hat nicht einmal einen Ofen und seit 3 Jahren wird in jedem Raum Temperatur und Luftfeuchte gemessen, das ist mit wissenschaftlicher Begleitung.
Ja.
Und dort haben wir jetzt seit 3 Jahren die Temperatur nie tiefer wie 18 Grad und nie höher wie 22. Ohne Ofen. Aber, wenn Sie das so extrem machen wollen, muss das Verhältnis von Glas und Holzwand genau stimmen. damit sie keine Überhitzung haben und damit es im Winter nicht zu viel auskühlt. Das heißt, wenn sie architektonisch freier gestalten wollen oder auch nicht ganz das so optimieren können, dann ist es der sinnvollste Weg, einen kleinen Ofen und fertig. Also sie haben einen minimalen Heizungsaufwand, nicht ganz das Null-Energie, sondern fast das Null-Energiehaus anstreben, dann sind sie architektonisch freier und auch von den Kosten etwas günstiger beim Bau.
Und es ist auch manchmal gemütlich, einem Feuer zuzugucken.
Das ist etwas, was für mich persönlich gilt. Ich persönlich möchte kein Haus, wo ich im Winter nicht Feuer machen kann, weil genau. das ist eine sinnliche Qualität. Das Feuer, das beeindruckt uns Menschen, seit wir auf Erden sind.
Dann nennen Sie ein Fabrikat von einem Ofen. Ja. Dürfen Sie das? Was sind gute
Fabrikate? Ja, da gibt es viele vom Ofensetzer her. Da gibt es wirklich eine ganze Palette, die in Ordnung ist.
Gut, also ich sage jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr entzückend, was ich gehört habe. Ich freue mich sehr und wünsche weiterhin ein gutes und starkes Leben. Dankeschön.
Für Sie auch, danke.
Vielen Dank, Herr Fritsche. Dann kann es ja losgehen bei Ihnen. Alle Fragen
Dankeschön.
Zu Ade. Ist auf Weiteres geklärt. Vielen Dank für Ihren Anruf. Danke. Auf Wiederhören, alles Gute. Ja. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet, Frau Hausruckinger, wenn ich das hier richtig sehe, aus Niederbayern. Ich grüße Sie.
Ja, hallo. Eigentlich ist meine Frage jetzt von dem Herrn da beantwortet worden. Also wir haben einen Seimenwald und haben also unser Holz für die Fenster, für die Holzfenster und für den Balkon nach dem Mondschein geschlagen. Und haben es allerdings gestrichen. Ist das jetzt schon verkehrt? Beim Balkon haben wir es eben auch gestrichen, weil der eigentlich der ganzen Witterung ausgesetzt ist.
Frau Hausruckinger, ich hoffe, dass Sie nichts Giftiges drauf gestrichen haben. Wenn Sie es geölt haben, ist nicht verkehrt.
Ja, nein, wir haben schon so, die Farbe heißt Guri, aber ich weiß jetzt nicht genau, was da alles drin ist. Gell?
Ja, das kann ich auch nicht sagen.
Da können Sie sich aber sicher nochmal informieren und die das in Erfahrung bringen, was genau jetzt in der Farbe war. Es gibt harmlosere und bedenklichere Farben.
Ja, wenn ich in der Sendung eher gehört hätte, dann hätte ich schon das gemacht.
Na gut, dass wir die Sendung heute machen wenigstens.
Ja, ja. Also ich bin auch
für die Zukunft ist es dann
genau
vom Holz eigentlich und auch dann von einer Sendung. Das war jetzt ganz gut, was ich da jetzt erklärt habe und möchte mich da herzlich bedanken dafür. Dann auf Wiedersehen.
Schön, vielen Dank, Frau Hausruckinger. Alles Gute Ihnen dann bei den weiteren Anstrichen, die Sie in Zukunft tätigen, dass Sie da auch hingucken.
Ja.
Auf Wiederhören.
Auf Wiedersehen.
Ja, weiter geht's hier. Wir haben noch einen Hörer, der anonym bleiben möchte aus Remagen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, eine Hörerin, Entschuldigung.
Ja, grüß Gott. Ich möchte ganz kurz machen, und zwar Hildegard von Bingen sagte auch schon, dass Maronenholz sogar heilende Kräfte hat. Und wenn man ein Stück davon in der Hand hält oder so, tut das dem Körper sehr gut und stärkt es. Und dann selber von mir möchte ich sagen, also wenn ich an der ZIP, also Lebensbaum vorbeigehe, dann reiße ich immer so ein Stück vom Blatt und dann rieche ich das, also das Harzige, also oder am Holz, so Harzholz, wenn ich dran rieche, das tut mir unheimlich gut und ich weiß nicht, also meine Seele tut das gut oder meinem Körper. Ja, das war mein Beitrag. Danke, auf Wiederhören. Wiederhören.
Danke. Ja, vielen Dank Ihnen auch dafür, dass Sie uns das auch noch berichten. Das ist ja schön, damit schließt sich eigentlich auch der Kreis, weil ich ja anfangs ein bisschen über die Holzromantik zitiert habe. Sie begeben sich ja erstmal auf das romantische Gebiet, Herr Thoma, in dem Buch über Holzwunder und sagen ja auch, wenn man dem Holz ihm sein Gesicht lässt, wenn man ihm seine Maserung, seine die Äste, wie sie eben da hineingewachsen sind, wenn man das alles lässt, dann hat es ja auch diesen Effekt und es ist unheimlich lebendig, auch das Holz. Ja. Vielleicht zum Abschluss, Sie haben gesagt, die Kosten sind also nicht so, dass man sagen kann, das ist völlig unerschwinglich, wenn man das vergleicht. Und wenn man wahrscheinlich dann das aber auch rechnet, wann sich das amortisiert, dass man eben Heizungsanlagen weg...
Sehr rasch. Und in Großbauten erleben wir heute schon, dass es in Summe günstiger ist, wenn man vom Anfang an mitplant und die Haustechnik nicht zu groß baut. Viele Menschen machen ja den Fehler, dass sie sagen, ich baue ein Holzhaus, aber dann dieselbe Technik hinein, die ich im Steinhaus brauche oder in einem verklebten Passivhaus. Und dann kommen Heizungen, Lüftungen, alles Mögliche rein, was ich im Holzhaus nicht brauche. Dann wird es teurer. Wenn ich aber sage, ich baue ein Holzhaus und plane vom Anfang an ein, dass ich mir das ersparen kann, dann wird es nicht teurer. Das ist das Geheimnis zu den Kosten. Und Frau Engert, noch eine ganz wichtige Frage, die Sie gestellt haben, darf ich die noch kurz beantworten?
Ja, bitte gerne.
Sie haben gesagt, was machen Menschen in der Stadt, die im Betonhaus wohnen müssen und nicht weg können? Und das ist so wichtig, weil die können nämlich auch sehr, sehr viel tun. Auch wenn man nicht jetzt unbedingt ein neues Haus baut. Der wichtigste Ort der Regeneration ist das Schlafzimmer. Und wenn ich das Schlafzimmer mit Holz verkleide und alle chemisch behandelten Möbel, Spanplatten und so Zeug rausnehme und durch Massivholz ersetze, habe ich nachweisbar ein wesentlich besseres Klima, in dem der Körper nachweisbar, das kann man messen, das Herz, das Immunsystem, das Nervensystem nach einer Nacht jeden Morgen entspannter ist, unterstützt wird in der Gesundheit oder wenn man krank ist in der Heilung. Also da kann auch jeder mit relativ einfachen Maßnahmen, mit seinem Schreiner, mit ein wenig Holz, vor allem im Schlafbereich, viel, viel tun, auch in der Großstadt. Kann man die Bäume in die Stadt kommen lassen.
Schön. Aber das ist noch nicht der Abschluss. Einen letzten anonymen Hörer, den darf ich hier auf Sendung noch begrüßen. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Hören
Sie uns?
Ja, ich hatte gar kein Vorgespräch jetzt. Ich habe Sie sofort gehört. Ich habe nur eine kurze Frage. Und zwar habe ich, als ich hier in die Wohnung einzog, ein neues Schlafzimmer, und zwar mit Kiefernholz, also massiver Schrank Kieferholz. Das hieß damals gelaugt, geölt. Muss man das öfter ölen? Ich habe das nur einmal in der ganzen Zeit geölt. Bricht das auseinander, wenn man das nicht ölt?
Nein, Sie müssen ganz sicher Ihr Leben lang nichts an dem Schrank ölen.
Okay, dann habe ich es richtig gemacht.
Haben Sie richtig gemacht.
Das ist doch schon mal beruhigend.
Der ist nicht bewittert, der ist im Raum, da brauchen Sie gar nichts da.
Prima, vielen
Wunderbar.
Dank.
Gerne.
Schön. Alles Gute. Danke für diese Nachfrage. Das interessiert sich ja auch viele andere. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören.
Danke.
Ja, vielleicht auch noch eine kurze Rückfrage an Sie, Herr Thomas. Sie haben ja vorhin erzählt, Sie hatten auch im Badezimmer Holzboden. Wie geht das denn? Kann man den Natur belassen oder muss man ihn ölen?
Man kann ihn ölen, aber schauen Sie, vom Badezimmer haben die meisten Menschen unbegründet Angst vorm Holz. Das spritzt, wenn man mal kurz was anspritzt, das macht dem Holz gar nichts. Was fürs Holz schlecht ist, es darf nicht dauerbefeuchtet werden. Das heißt, wenn ich einen Anschluss an eine Dusche hätte, wo es immer nass ist, das wäre schlecht. Aber das ist ja normalerweise nicht der Fall. Und dort, wo nur was einmal kurz angespritzt wird oder auch kann man mal was runterschütten, solange man es wieder wegwischt, ist das gar kein Problem. Wir haben viele Hotels gebaut. Da kann man das auch ausprobieren und Probe wohnen. Das findet man alles auf unserer Homepage. Da gibt es auch in einer ganzen Reihe von Hotels Holz im Badezimmer und funktioniert sogar im Hotel gut. Also das ist, da braucht man keine Angst haben. Was nicht heißen soll...
Da gibt es auch keine Heizung, weil da kommt man ja wieder auf diese Fragen zurück und die Sorgen, die man hat, weil man es nicht anders kennt. Also ohne Heizung im Badezimmer.
Wenn ich in den meisten Hotels, die sind nicht so optimiert, weil eben nicht das Energiesparen, das Null-Energiehaus nicht an vorderster Stelle steht. Wir haben in den meisten Hotels einen Heizkörper im Badezimmer. Aber eben mit viel, viel geringerem Verbrauch, wie es üblich der Fall ist. Und es ist auch, wenn man die wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Abwägung macht, ist es in den meisten Fällen die günstigste Variante, eine geringe Heizung, so den einen Ofen im Wohnhaus oder eine geringe Heizmöglichkeit im Badezimmer vorzusehen.
Ja, abschließend, Herr Thoma, kann man Sie wahrscheinlich schon glücklich schätzen, die Sie eine Innovation auf den Markt gebracht haben oder das alte Wissen mit neuem Wissen verbunden haben und sich dafür einsetzen, dass man tatsächlich energieautark und mit 100% Holz ohne Verleimung, ohne Chemie arbeiten und bauen kann. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, Herr Thoma?
Ja, ich wünsche mir vor allen Dingen für die Zukunft, dass dieses Wissen auch in die Breite geht, dass das auch für Schulen, für Kindergärten, für Krankenhäuser eingesetzt wird, dass wirklich jeder was davon hat, auch für Menschen, die in der Stadt wohnen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen Und ich wünsche mir, dass es uns gelingt, unser Tun so nach dem Vorbild des Waldes auszurichten. Dass wir alles so verarbeiten, dass es wiederverwendet werden kann und nicht dem Nächsten zum Schaden gereicht.
Vielen Dank, Herr Thoma, dass Sie sich heute die Zeit hier genommen haben und zur Verfügung standen und uns Auskunft gegeben haben über das Thema Holzwunder, gesund leben mit altem und neuem Wissen über Holz. Vielen Dank. Und Ihnen und Ihrer Firma und Ihrem ganzen Wirken weiterhin alles Gute und Gottes Segen. Das wünsche ich Ihnen. Auf Wiederhören.
Sie auch, Frau Engert. Danke. Alles Gute. Auf Wiederschauen.
Ja, und für weitere Informationen können Sie natürlich direkt auf die Homepage auch von Radio Horeb gehen und unter dem Sendeplan dann auch die Kontaktdaten oder die Adresse finden von Thoma Holz GmbH, oder Sie geben das auch direkt ein. Ich danke Ihnen vor allem fürs Zuhören und dafür, dass Sie sich hier so rege auch beteiligt haben mit Ihren Fragen zum Thema Holz. Ich wünsche uns, Ihnen allen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.